Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Wer bekommt die Corona-Hilfe des Bundes und wer nicht? Das ist die Frage, die sich im Moment viele Profiklubs abseits der ersten zwei Fußball-Bundesligen stellen. 200 Millionen Euro stehen bereit. Verteilt werden sie durch das Bundesinnenministerium und der zuständige Staatssekretär Markus Kerbe erläutert gleich hier, warum er die aktuellen Vergaberichtlinien, die einige Vereine kritisieren, für gerecht hält. Außerdem sprechen wir darüber, wie in der Formel 1 politische Botschaften zumindest auf dem Podium eingeschränkt werden, wie nachhaltig die deutsche Bewerbung für die Tischtennis-WM 2023 ist und wie sich in Hongkong während und nach der englischen Besatzungszeit eine Sportidentität entwickelt hat. Wir starten aber mit der Fußball-Bundesliga, wo es einen überraschenden Sieg und eine wenig überraschende Trainerentlassung gegeben hat. Ein 8:0 gegen Schalke, dann der europäische Supercup-Sieg gegen den FC Sevilla. Unbeeindruckt durch die kurze Vorbereitung ist der FC Bayern München in die Saison gestartet. Aber die 120 Minuten am Donnerstag haben Spuren hinterlassen. Das hat man heute gesehen, obwohl Trainer Hansi Flick einige Spieler geschont hat, zum Beispiel Robert Lewandowski. Das hat sich dann aber gegen die TSG Hoffenheim gerecht, denn Bayern verliert 1:4. Stefan Kerstold berichtet.
Die Bayern nur in den ersten 10 Minuten dominant. Danach konnte 1899 die Partie offen gestalten. Bikacic per Kopf und Dabur mit herrlichem Heber sorgten für eine 2:0-Führung. Kimmich gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit war das Team von Neutrainer Sebastian Hoeneß wieder am Zug. Zunächst vergaben Dabur und Sko weitere gute Möglichkeiten. Dann traf Kramaric nach Vorarbeit des eingewechselten Bebu zum 3:1. Der Kroate sorgte dann per Strafstoß. Neuer hatte Bebu gefoult mit seinem 5. Saisontreffer für den 4:1 Endstand. Hoffenheim jubelt und freut sich über den 2. Sieg. Dem FC Bayern merkte man deutlich die Belastung aus den 120 Minuten gegen Sevilla am vergangenen Mittwoch an.
Ein 4:1 Sieg gegen den alten Arbeitgeber. Für Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß hätte der heutige Tag kaum besser laufen können.
Natürlich ist das ein unglaubliches Ergebnis, mit dem man jetzt nicht rechnen kann. Ich glaube, wir wussten, dass wir eklig sein können, dass wir wehtun können. Das hat natürlich wunderbar geklappt.
Und es ist das erste Mal seit 32 Spielen, dass die Bayern mal wieder verloren haben. Verdient, mein Stürmer Thomas Müller.
Dass irgendwann dieser Tag kommt, an dem man auch mal wieder ein Spiel verliert, ist klar. Da hat Hoffenheim einfach einen besseren Job gemacht, haben sich einen ganz ordentlichen Plan zurechtgelegt.
Und deswegen sind die Hoffenheimer neben Augsburg das einzige Team, das bis jetzt die ersten zwei Spiele gewonnen hat. Freiburg könnte noch dazukommen. Die Breisgauer spielen im letzten Spiel des Abends gegen den VfL Wolfsburg. Dort steht es nach 55 Minuten 1:1. Ganz am Tabellenende steht Schalke 04. Das 1:3 gestern gegen Werder Bremen ist das 18. Spiel in Folge ohne Sieg gewesen. Zu viel für Trainer David Wagner. Schalke hat ihn beurlaubt. Jan Wochner mit den Einzelheiten.
Die Hoffnung auf Besserung ist verloren gegangen. Zu viele Niederlagen, zu viele schlechte Leistungen der Schalker Mannschaft. David Wagner selbst hatte schon geahnt, was da auf ihn zukommt.
Ich weiß, dass die Argumente, die du liefern musst im Leistungssport als Trainer und als Mannschaft, sind Resultate. Die liefern wir nicht, das ist Fakt.
1:11 Tore nach zwei Spielen bedeuten den schlechtesten Saisonstart einer Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte. Das allein ist aber nicht der Grund für Wagners Entlassung. Vielmehr ist es die sportliche Talfahrt, die Ende Januar begann und kein Ende mehr nahm. Schalke ist unter Wagners Führung seit mehr als 8 Monaten ohne Bundesligasieg. Teilweise spielte Schalke in dieser Zeit erschreckend schwachen Fußball. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bedauerte die Freistellung. Offen ist, wen er als Nachfolger bestimmt. Der Verein hat angekündigt, diese Frage in den kommenden Tagen klären zu wollen. Schalkes neuer Trainer wird es nicht leicht haben. Schalke muss kommendes Wochenende auswärts bei RB Leipzig antreten.
Informationen von Jan Wochner. In der zweiten Liga hat es bis jetzt gar kein Team geschafft, mit 2 Siegen in die Saison zu starten. Sandhausen verliert nach dem Auftaktsieg heute gegen Nürnberg mit 0:1. Bochum hat nach dem 1:0 gegen Karlsruhe heute 4 Punkte. Genauso viele wie der FC St. Pauli. Der gewinnt gegen den Relegationsteilnehmer Heidenheim mit 4:2. Jörg Tegelhütter.
Das war ein Einstand nach Maß für Timo Schulz, der in seinem ersten Heimspiel als Cheftrainer des FC St. Pauli einen 4:2-Erfolg gegen Heidenheim bejubeln durfte. Kurios war das Ergebnis allemal, denn die Gäste machten am Millerntor das Spiel, die Gastgeber aber die Tore. 4 an der Zahl bis zur 70. Minute durch Chiré und ein Eigentor von Schmidt vor der Pause sowie Wiekow und Dittgen nach dem Wechsel. Und als die meisten der 2226 Zuschauer im Stadion schon dachten, die Partie sei entschieden, kam Heidenheim durch 2 Tore in 90 Sekunden nochmal auf und St. Pauli begann zu wackeln. Rettete aber den Vorsprung dann doch mit Glück und Geschick über die Zeit.
Aus Hamburg, Jörg Tegelhütter. Eigentlich will die Deutsche Eishockeyliga am 13. November in ihre neue Saison starten, aber ob dieses Datum zu halten ist, das ist unklar. Denn die Vereine dürften nach jetzigem Stand höchstens 20% der Fans in die Hallen lassen, die Spieler müssten aber aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Es droht also mindestens die Verschiebung, wenn nicht sogar die Absage der Saison, was auch den Gründer der neuen Spielergewerkschaft Moritz Müller natürlich beschäftigt, wie Thomas Wheeler berichtet.
Ich hatte eine Hoffnung, dass die Pandemie bis Saisonbeginn unter Kontrolle sein könnte. Wir sorgen uns alle um unseren Sport, aber man hört uns noch nicht laut genug.
Moritz Müller, der Kapitän der Kölner Haie Anfang September. Er klang emotional und kämpferisch, aber auch etwas verzweifelt, als er sich auf seinem Instagram-Kanal an die deutsche Eishockey-Community wandte. Seitdem ist ein knapper Monat vergangen. Besser und klarer ist die Situation für die Vereine der DEL jedoch nicht geworden, sagte Moritz Müller im DLF-Sportgespräch.
Wie kann man es schaffen, die Saison doch zu ermöglichen? Und da gilt es, denke ich, aufmerksam zu machen bei Seiten der Politik, dass man da noch mehr sensibilisiert und vielleicht noch mehr Gehör findet. Auf der anderen Seite wird sicherlich auch nochmal das Gespräch mit den Spielern stattfinden oder mit möglichen Partnern. Man zieht jetzt halt alle Register, um doch irgendwie spielen zu können dieses Jahr.
Gernot Trippke, der Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, stellte in einem Interview mit dem NDR sogar den geplanten Saisonstart am Freitag, den 13. November, in Frage. Um starten zu können, fehlen der DEL derzeit 60 Millionen Euro.
Extern muss sicherlich nochmal kommen, ob es irgendwelche Möglichkeiten anderer Förderung gibt oder zumindest auch zum Beispiel eine In-Aussichtstellung, dass auch die zweite Saisonhälfte in 2021, dass da Ticketausfälle gedeckelt werden oder kompensiert werden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese 800.000 Euro, die avisiert worden sind für jeden Club, dass die auch wirklich bis nächste Woche mal klar ist, dass die wirklich fließen und wann sie fließen.
Zwar hat jeder der 14 DEL-Clubs ein eigenes Hygienekonzept für Mannschaft und Fans entwickelt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen dürfen momentan allerdings nur 20% der Zuschauer in die Eishallen. Ein extremes wirtschaftliches Risiko für alle Vereine, denn bisher erwirtschafteten sie bis zu 2/3 über Zuschauereinnahmen.
Das Konzept der Politik mit den 20% Zuschauern in den Stadien, das greift vielleicht für den Fußball, aber man muss ganz klar sagen, für Eishockey reicht das nicht und so können wir erst gar nicht anfangen zu spielen. Wir sind eine Sportart, die sich größtenteils durch Zuschauereinnahmen finanziert oder Spieltagseinnahmen. Wir haben nicht die großen TV-Verträge, die zum Beispiel der Fußball hat. Das bedeutet, ohne Zuschauer können wir diesen Kostenapparat nicht stemmen.
In dieser schwierigen Zeit kämpfen alle Teams ums Überleben. Umso wichtiger, dass es für die Spieler, erst waren sie in Kurzarbeit, jetzt müssen sie auf 25% ihrer Gehälter verzichten, seit kurzem einen Ansprechpartner gibt, der sich um ihre Belange kümmert. Der Kölner Moritz Müller und Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers gründeten mit 6 weiteren Kollegen eine Spielervertretung.
Wir haben uns extra Spielervertretung genannt und bewusst nicht Gewerkschaft, weil wir wollen Dialogpartner sein für die Liga und für alle Parteien im Eishockey. Wir wollen keine Blockierer sein, sondern wollen helfen, das Produkt besser zu machen. Und ich bin mir sicher, dass das Produkt DL und das Produkt deutsches Eishockey noch sehr verbesserungswürdig ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns gegründet haben.
Die Lage im Eishockey ist also schwierig, genauso wie bei den anderen Teamsportarten wie Handball, Basketball oder Volleyball. Obwohl der Bund 200 Millionen Euro als Corona-Hilfe zur Verfügung stellt, alle Profiklubs mit Ausnahmen der ersten 2 Fußballligen dürfen einen Antrag stellen. Und darin müssen sie vor allem zeigen, wie viele Karten sie zwischen April und Dezember 2019 verkauft haben und wie viel sie im gleichen Zeitraum 2020 verkauft bzw. nicht verkauft haben wegen der Pandemie. Den errechneten Verlust gleicht der Bund dann zu 80% aus, aber nur zu einer Höhe von 800.000 Euro. Und ursprünglich hatten die Vereine die Vorgaben so verstanden, egal ob sie Gewinn oder Verlust machen, die Hilfe kommt so oder so. Jetzt will das Bundesinnenministerium aber nur den Teams Geld geben, die Verluste gemacht haben. Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, hat das gestern bei uns im Deutschlandfunk kritisiert.
Der Staat tritt hier auf als jemand, der sagt, mach das nach dem Subsidiaritätsprinzip. Ich bin der Letzte, der hilft. Und jetzt haben einige Clubs in einigen Sportarten gar keine Gehaltsverzichte ausgesprochen. Andere haben das substanziell gemacht. Und jetzt bezahlen die, die substanziell verzichten, kriegen weniger vom Staat als die, die nicht verzichten. Also das kann man als unfair betrachten. Der Staat gibt aber Maximen vor, an die wir uns mal halten müssen. Wir sind in der Diskussion und ich glaube, das allerletzte Wort ist da noch nicht gesprochen.
Und deswegen habe ich vorhin mit dem zuständigen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Markus Kerber, gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob er es nicht auch ungerecht findet, dass Clubs, bei denen die Spieler auf Gehalt verzichten, schlechter gestellt werden als Vereine, wo das nicht passiert ist.
Also das muss man, glaube ich, umdrehen. Wenn jemand bis 31. Oktober beispielsweise den Antrag stellt, weil er glaubt, er macht einen Verlust, und er aber dann bei der Schlussrechnung, die wir irgendwann im Jahre 21 machen, einen Gewinn ausweist, weil er gut gewirtschaftet hat, dann bekommt er natürlich auch diese Hilfe nicht, beziehungsweise müsste sie, wenn er sie erhalten hätte, zurückzahlen. Das heißt also, Vereine, die gut wirtschaften, brauchen ja die Hilfe gar nicht, werden sie deswegen nicht bekommen und wir helfen dann wirklich zielgenau denjenigen, die aus unterschiedlichen Gründen in eine Notsituation geraten sind. Also wir berücksichtigen schon die unterschiedliche Fähigkeit oder Befähigung eines Vereins, hier mit dieser Corona-Krise umzukommen. Aber Sie müssen es ja vergleichen mit einer Krankenhaussituation. Ich muss doch denjenigen bevorzugt helfen, die wirklich schwer verletzt eingeliefert werden. Und da bemühen wir uns, ausgerichtet und orientiert am Beschluss des Haushaltsausschusses, zielgenau helfen zu können. Die Frage der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit, die kann man doch sowieso nur ex post beantworten, wenn wir hoffentlich nach der Corona-Pandemie sehen, dass wir mehr Vereinen helfen konnten, als wir jetzt vielleicht im Moment glauben. Aber die wahre wirtschaftliche Situation, angepasst an die unterschiedlichen Maßnahmen unterschiedlicher Vereine in unterschiedlich betroffenen Ligen, die wird sich sowieso erst im Nachhinein erweisen. Jetzt war es wichtig, dass der Gesetzgeber gesagt hat, Bundesinnenministerium, bitte versuche ein Richtlinienprogramm zu erarbeiten, das denjenigen primär hilft, die eben Corona-bedingt in eine Notsituation geraten.
Jetzt haben ja auch tatsächlich nur 16 Clubs Hilfe beantragt. Zeigt das, dass es dem Sport längst nicht so schlecht geht, wie er dasselbe immer darstellt? Oder dass die Corona-Hilfen vom Ministerium nicht so gut entwickelt worden sind und deswegen viele Clubs darauf verzichten? Das ist ja das, was viele jetzt auch gesagt haben, unter der Woche zum Beispiel auch der THW Kiel, der sich darüber beklagt hat.
Nun, da bin ich jetzt etwas vorsichtiger. Die Freigabe des digitalen Antragsverfahrens beim Bundesverwaltungsamt ist ja gerade mal 3,5 Wochen alt. Ich bin mir sicher, dass die wirtschaftlich Verantwortlichen in den einzelnen Vereinen und in den einzelnen Verbänden im Moment noch in der Situation sind, dass sie das für und wider unterschiedlicher Hilfsmaßnahmen abwägen und dann sich eventuell punktuell für die Corona-Hilfen entscheiden. Denn die Corona-Hilfen, also dieses Programm, auf das Sie gerade abheben mit den 200 Millionen, ist ja nur ein Baustein der staatlichen Hilfe für Unternehmen und somit auch für Unternehmen, Vereine und Verbände im Sportbereich. Diejenigen, die unter 249 Mitarbeiter haben, können sich ja auch beim 25-Milliarden-Programm für die kleinen und mittleren Unternehmen bedienen. Und ich glaube, das ist der Prozess, der sich im Moment abspielt in den Vereinsführungen, in den Verbandsführungen. Man setzt sich mit den Wirtschaftsprüfern, mit den Steuerberatern zusammen und schaut, welche punktuell beste Hilfspaketsituation sich für den einzelnen Verein oder Verband ergibt. Und dann werden die Anträge erst gestellt. Also aber ich rechne schon noch mit weiteren Anträgen in den nächsten Wochen.
Aber manche von diesen staatlichen Hilfen, die Sie da gerade ansprechen, einen zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, das schließt sich dann ja wiederum aus mit dem Ziel, einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, weil viele Vereine haben es ja nur deswegen geschafft, jetzt halbwegs so gut durch die Krise zu kommen, indem sie Kurzarbeit beantragt haben. Wenn jetzt wieder Ligen starten, dann ist es logisch, können sie auf diese Hilfe nicht mehr zurückgreifen. Das trifft zum Beispiel auf die Deutsche Eishockeyliga zu, wo der Geschäftsführer Gernot Trippke ja in dieser Woche schon sehr deutlich gemacht hat, uns fehlen 60 Millionen Euro und wenn wir diese 60 Millionen Euro bis jetzt zum Ende der kommenden Woche nicht haben, dann wird es keinen Spielbetrieb geben. Sehen Sie da irgendeine Möglichkeit von Seiten des Bunds, da zu helfen?
Es gibt ja intensive Gespräche zwischen dem Eishockeyverband, dem DOSB und dann wiederum mit dem DOSB, dem Eishockeyverband und uns. Ich will jetzt darüber gar keine Details hier sprechen, aber ich glaube, da muss man unterscheiden, wo kommen Finanzierungsengpässe her, was ist Corona-bedingt, was kann aus den für die Überwindung der Corona-Pandemie geschaffenen Töpfen dafür verwendet werden und was sind vielleicht andere Gründe in dieser Liga, die dann auch anders finanziell abgefedert werden müssen. Es gibt auch hier Gerechtigkeitsaspekte. Ich kann mit einem Corona-Hilfsprogramm immer nur die Punkte abfedern und die Punkte ausgleichen, die durch Corona verursacht wurden.
Aber eine Sache, die ja sehr
bestehenden betriebswirtschaftlichen Probleme müssen dann vielleicht auch anders gelöst werden.
Aber eine Sache, die ja sehr klar durch Corona verursacht wurde, ist, dass es im Moment keine Fans in den Hallen gibt. Warum sagt man dann nicht einfach tatsächlich, so wie es ja auch ursprünglich von den Vereinen so verstanden wurde, der Bund ersetzt die 80% von den Ticketverlusten, egal ob da jetzt in der Gesamtbilanz ein Verlust dasteht oder nicht, weil das ist ja für alle gleich gewesen. Alle haben Einnahmen gehabt 2019 und alle haben 2020 keine Einnahmen gehabt, wegen Corona, also unverschuldet. Warum nicht den einfachen Weg gehen und das so pauschal abgelten?
Weil ein einfacher Weg vielleicht gerade die von Ihnen monierte Ungerechtigkeit auslöst. Wenn ein Verein Corona-bedingt keine Ticketeinnahmen hat und trotzdem, weil er Rücklagen oder andere Erwerbsquellen hat, Merchandising, was auch immer, in keine Notsituation kommt, kann ich ihm doch keine Corona-bedingte Nothilfe geben, wenn er noch Eigenmittel hat, wenn er Gewinne noch hatte. Deswegen, ich muss ja auf die abstellen, die Corona-bedingt in eine Notsituation geraten. Und das muss mir der einzelne Verein, der einzelne Verband eben nachweisen.
Aber wenn das alle Vereine kriegen, ist ja die Gerechtigkeit trotzdem vorhanden, weil das Niveau von vorher wird ja einfach nur beibehalten. Also die Vereine, die Rücklage haben, die können diese Rücklage dann dafür einsetzen, um in Spieler zu investieren, während die Vereine, die keine Rücklage haben, eben das nicht können. So ist es ja so, dass die Vereine, die gut gewirtschaftet haben, die Rücklage aufbrauchen müssen, während die Vereine, die vorher schlecht gewirtschaftet haben, dann eventuell Staatshilfen kriegen. Also das ist ja dann tatsächlich eine Ungerechtigkeit.
Naja, könnten wir jetzt uns darüber streiten, ob die wirtschaftliche Situation eines Vereins immer unbedingt mit seinen betriebswirtschaftlichen Fertigkeiten zusammenhängt oder, was ja ganz typisch im Profisport ist, nicht auch von seiner Situation in der Liga und somit von sportlichem und trainerischem Vermögen abhängt, das nicht unbedingt eins zu eins immer betriebswirtschaftlich bedingt ist. Diejenigen, die oben in der Liga sind, haben nolens volens bessere Umsätze, aber in normalen Ligen gibt es ja ein Auf und Ab, sodass sich das in Wellen vollzieht. Und deswegen ist eine Stichtagsregelung, bei der man sagt, an dem Tag sieht man sofort, welche Vereine gut und schlecht gewirtschaftet haben, ja nur ein Teil der Wahrheit. Manche haben eben durch einen Umbruch in der Spielermannschaft, durch einen Trainerwechsel vorübergehend eine andere Position in der Liga und dann vielleicht auch andere wirtschaftliche Folgen davon. Ich glaube, es gibt hier keine 100%ig alle zufriedenstellenden Lösungen. Aber in der Konzeption der Corona-Hilfen zwischen dem ersten und dem zweiten Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses gab es mannigfaltige Gespräche meines Hauses mit Teamsport Deutschland, also den von Ihnen genannten vorher Teamsport liegen und dem DOSB. Und wir waren uns eigentlich einig, dass diese Corona-Hilfen Profisport jetzt ein weiterer wichtiger Baustein sind. Dass es jetzt bei einzelnen Vereinen noch zu einem Nachjustieren kommen muss, dass einzelne Vereine sagen, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt, weil es auf uns spezifisch nicht so positiv wirkt, wie wir uns das vorgestellt haben, das passiert immer wieder mal. Das Gros der Vereine, das möchte ich betonen, hat sich ja bislang nicht negativ geäußert.
Wird es dann an der Richtlinie nochmal Anpassungen geben oder wird man dann vielleicht Einzelfallentscheidungen treffen, um Vereinen dann speziell helfen zu können in besonderen Situationen?
Also die Richtlinie, die ja im Moment überarbeitet wird, die wird in den nächsten Tagen durch unser Ministerium gebilligt und dann veröffentlicht. Aber im Großen und Ganzen ist das, was bislang über die Richtlinie bekannt ist, schon die Art und Weise, wie sie nachher funktionieren wird. Und ich glaube schon, dass sie dem überwiegenden Teil der deutschen Profisportvereine und Verbände eine große Hilfe sein wird. Aber das gehört auch zu solchen Programmen. Die wirtschaftlich und rechtlich Verantwortlichen in den Vereinen müssen sich dann die Richtlinie nochmal genau anschauen und werden dann die von mir vorher genannten Einzelfallentscheidungen in Abwägung auch mit anderen Hilfsprogrammen und der eigenen individuellen sportlichen Situation und wirtschaftlichen Situation festlegen und dann wahrscheinlich ihre Anträge stellen oder nicht stellen.
Sagt Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesinnenministerium hier im Deutschlandfunk. Weltmeisterschaften sind in den meisten Sportarten der Saisonhöhepunkt. Eine Ausnahme ist der Radsport, was in diesem Jahr gut am Zeitpunkt der WM in Imola zu sehen ist. Eine Woche nach dem Ende der Tour de France, eine Woche vor dem Start des Giro d'Italia. Beim Rennen der Männer heute haben trotzdem bekannte Namen dominiert. Holger Gasker.
Während der erste französische Weltmeister seit 23 Jahren den Freudentränen freien Lauf ließ, versuchte Maximilian Schachmann seinen 9. Platz sachlich zu bewerten. Es fiel ihm schwer, denn am entscheidenden letzten Anstieg war er gemeinsam mit Julien Alaphilippe noch in der ersten Gruppe. Und dann verlor der deutsche Kapitän ganz leicht, aber vorentscheidend den Anschluss. Lange allein im Wind reichte es letztlich nur zu den Top 10.
Sagen wir so, es ist solide, aber ich hätte schon gehofft, noch ein bisschen weiter vorne reinzufahren. Ich kann mir keine Vorwürfe machen, habe alles gegeben, aber es hat hat am Ende halt ein bisschen gefehlt. Mal hat man einen besseren Tag, mal einen schlechteren.
Immerhin war seit 8 Jahren kein deutscher Profi besser in einem WM-Rennen, analysierte auch Maximilian Schachmanns treuer Begleiter Simon Geschke.
Top 10 ist bei so einem Rennen wirklich kein schlechtes Ergebnis und Top 10 ist immer gut.
Gut, aber nicht gut genug für den überragenden Julien Alaphilippe, der die letzten 12 Kilometer allein fuhr und mit 24 Sekunden Vorsprung gewann. Silber holte wie schon im Zeitfahren der bislang überragende Profi der Saison Wout van Aert aus Belgien, Bronze der Tour de France-Etappensieger Marc Hirschi aus der Schweiz.
In Hamburg hat heute im Schatten der French Open das Finale des dortigen ATP-Turniers stattgefunden. Andrei Rublev gegen Stefanos Tsitsipas hieß es und Ina Kast berichtet über den Ausgang.
Rublev gegen Tsitsipas, das war Power-Tennis von der Grundlinie gegen Tennis-Ästhetik mit dem besseren Ende für den 22-jährigen Russen. In einem hochklassigen Endspiel konnte sich Rublev knapp in 3 Sätzen mit 6:4, 3:6 und 7:5 durchsetzen. Nach seiner Finalniederlage im Vorjahr am Roten Baum gewinnt Rublev das Turnier in Hamburg als erster Russe seit 11 Jahren. Beide Spieler hoffen nun, ihre gute Form zu den French Open mitnehmen zu können. Das Finale sahen wie schon am Halbfinaltag insgesamt 2.300 Zuschauer am Center Court am Roten Baum. Damit war die von der Stadt auferlegte Besucherobergrenze im Rahmen des Hygienekonzepts erreicht.
2.300 Fans also in Hamburg. In Paris hätten die Veranstalter der French Open gerne bis zu 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei gehabt. Aber wegen den steigenden Corona-Zahlen sind inzwischen nur noch 1.000 Menschen vor Ort erlaubt. Und für uns beobachtet den ersten Tag der French Open ARD-Reporter Guido Ringel. Herr Ringel, wie stellen sich denn jetzt die Rahmenbedingungen für Fans und Spielerinnen und Spieler dar?
Ja, das ist natürlich alles sehr geisterhaft, skurril, außergewöhnlich, aber da ist dieses Turnier ja nicht das erste, das in diesem Jahr als etwas anders darstellt, als man das in den letzten Jahren gewohnt ist. Und insofern muss jeder, der hier mit dabei sein will, damit umgehen können. Sei es die Spieler, die auf 2 Hotels verteilt sind, die sie nicht verlassen dürfen, sei es die Zuschauer, die hier nur zu einem Bruchteil, Sie haben es erwähnt, 1.000 sind pro Tag erlaubt, da sind. Es sind, wenn man das insgesamt zusammenrechnet, über 500.000 dann nach den 2 Wochen weniger als in den Jahren zuvor. Das ist natürlich auch für den Veranstalter ein herber Verlust. Und auch für uns Anwesende hier gelten starke Sicherheitsvorkehrungen. Überall ist die Maske zu tragen. Es wird während des Turniers 3-mal getestet, ob man noch überhaupt da bleiben darf. Also das sind schon wirklich schwierige und auch herausfordernde Zeiten.
Wie gehen denn die Spielerinnen und Spieler mit diesen Bedingungen um?
Also man hat das Gefühl, sie haben sich fast schon ein bisschen dran gewöhnt, die Prozedur nach einem Spiel nur mit dem Abklatschen der Schläger, ein Winken zum Schiedsrichter, die Distanz beim Interview, das alles wirkt mittlerweile einstudiert und fast schon normal. Und auch die Pressekonferenzen werden ja ohne physische Anwesenheit der Journalisten stattfinden. Auch das ist nicht neu. Insofern hat man hier jetzt die Corona-Bedingungen nicht neu definiert, aber man setzt sie halt fort. Und das bei einem Grand-Slam-Turnier, das ist schon mindestens gewöhnungsbedürftig, aber keiner klagt. Alle sagen, die Gesundheit geht vor, wir müssen damit leben. Wir sind froh, dass das Turnier überhaupt stattfinden kann.
Und jetzt ist es ja heute auch gestartet. Wie ist denn der erste Tag aus sportlicher Sicht verlaufen?
Also wenn man es mit der deutschen Brille betrachtet, steht es aktuell 1:1. Eine Niederlage, die verantwortet Annalena Friedsam, und ein Sieg, der geht an Dominik Köpfer. Aber einer spielt ja jetzt noch, der beginnt gleich. Alexander Zverev nämlich, der beste deutsche Tennisspieler, zeigt sein Können hier auf dem großen Center Court. Die beiden werden sich jetzt einschlagen. Sein Gegner ist ja Denis Novak aus Österreich. Und bei Zverev gibt es halt kleine Fragezeichen. Inwiefern hat er eine Form, die hier auf Sand auch wirklich gut genug ist, um weit zu kommen? Er hat auf Hartplatz in New York überzeugt, dort das Finale knapp verloren. Aber jetzt auf Sand, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Er hat kein Turnier gespielt in der Zwischenzeit. Insofern ist das jetzt hier wirklich für ihn ein richtig großer Schritt, den er gehen muss.
Einschätzungen waren das von Guido Ringel live aus Paris. Vielen Dank. 91 Siege hat Michael Schumacher in seiner Formel-1-Karriere errungen. Heute hätte dieser Rekord eingestellt werden können, und zwar von Lewis Hamilton. Der Brite hatte gestern die Qualifikation zum Großen Preis von Russland beherrscht. Heute ist er aber nur Dritter geworden. Gewonnen hat sein Teamkollege Valtteri Bottas vor Max Verstappen im Red Bull. Und das lag vor allem daran, weil Hamilton schon vor dem Start einen Fehler gemacht hat, wie FAZ-Motorsport-Experte Arno Hecker vor der Sendung erläutert hat.
Ja, weil er eingebremst worden ist, und zwar von seinem Team. Er hat dieses Rennen schon vor dem Rennen oder sagen wir kurz vor dem Start verloren. Ist dann üblich, wenn man aus der Boxengasse rausfährt in die Startaufstellung, dass man nochmal so eine Art Startprozedere durchführt, also aus dem Stand startet. Und das hat er an der Stelle gemacht, wo er es nicht hätte machen dürfen. Jedenfalls ist das die Auffassung der FIA. Und er hat es zweimal gemacht, obwohl er seinen Renningenieur gefragt hat, ob das in Ordnung sei an dieser Stelle. Der hatte bejaht. Und später stellte sich dann während des Rennens heraus, nein, es war nicht in Ordnung. Und er bekam zweimal eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, die dann subsumiert auf 10 Sekunden an der Box abzusitzen war. Und so hat er seine Führung verloren und ist sogar zurückgefallen auf den 11. Platz. Aber er hat sich auf den 3. vorgekämpft, aber keine Chance, dann die beiden anderen noch einzuholen.
Jetzt ist Hamilton als Dritter ja trotzdem bei der Podiumszeremonie mit dabei gewesen. Und vor 2 Wochen im Mugello hatte er auf dem Podest ein T-Shirt getragen mit der Aufforderung, verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben. Die schwarze US-Amerikanerin war bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Und in dieser Woche hat die zuständige Staatsanwaltschaft entschieden, dass keine Anklage erhoben wird. Hat es dazu von Hamilton auf dem Podium heute eine Reaktion dazu gegeben?
Nein, das war nicht zu sehen jedenfalls. Wir haben uns das natürlich genau angeschaut. Aber das Interessante ist auch, dass es im Vorfeld ja eine Untersuchung des Internationalen Automobilverbandes, der FIA, gegeben hat. Und die hat dann, wie sie ist, immer nicht immer so ganz transparent, dann in den vergangenen Tagen durchblicken lassen, dass sie da keine Untersuchung weiterführen will, weil die Rechtsanwälte wohl festgestellt hatten, dass diese Präsentation von der freien Meinungsäußerung gedeckt war. Aber sie hat heute Morgen in ihren bekannten Dokumenten zum Protokoll einer Zeremonie nach einer Siegerehrung, ich höre mich jetzt auch schon fast so beamtenhaft an, in 26 Punkten klargestellt, was da zu tun und zu lassen ist. Und 3-4 Punkte, ich habe das verglichen mit Mugello, also mit dem letzten Rennen, hat sich's verändert und den Piloten eben auferlegt, dass sie dort nur den Overall, den Rennoverall tragen. Und aber auch bei den dann folgenden Pressekonferenzen und auch bei den TV-Interviews nur den Rennoverall, übrigens geschlossen bis zum Hals oben.
Oder damit man kein T-Shirt mehr sieht dann.
Ja, genau. Nur die Teamkleidung zahlt, darf auch nicht heruntergerollt werden. Also ganz klare Ausschlusskriterien formuliert, die es unmöglich machen, dass man ein T-Shirt mit einer privaten Botschaft zeigt. Ob es nun eine politische Botschaft war beim letzten Mal, das wird diskutiert, ja auch im Sport überhaupt. Was ist politisch, was ist allgemein, was dient sozusagen der Darstellung oder dem Kampf für die Menschenrechte. Ich glaube, diese Diskussion ist noch offen. Aber die FIA hat klar gemacht, dass sie gewisse Dinge auf dem Podium nicht stören will. Und das ist natürlich eine andere Botschaft, die Botschaft der Sponsoren.
Wie ist denn das Stimmungsbild bei den anderen Fahrern? Lewis Hamilton ist ja schon in der Vergangenheit wirklich als derjenige aufgefallen, der da am lautesten dann auch seine Meinung geäußert hat. Wie ist das bei den anderen Fahrern?
Bei den anderen ist es in etwa so, dass viele sagen, jawohl, wir tragen das, was er macht. Er macht es im Übrigen erst mit Beginn dieser Saison so deutlich und sehr stark. Also diese Proteste gegen die Gewalt von Polizisten gegen Schwarze. Das hat er, ja, ich würde sagen, so im Juli oder im Frühsommer hat er das begonnen. Er hat früher immer mal davon gesprochen, dass er auch unter Rassismus gelitten hat als Kind. Später hat man sich das nicht mehr getraut. Bei ihm in der Formel 1 ist das auch nicht öffentlich zu erkennen. Die anderen Fahrer, die haben da insofern reagiert, als dass sie alle bereit sind, auch dieses T-Shirt zu tragen. Viele knien auch während der Hymne vor dem Rennen. Manche aber, würde ich sagen, so aus der Distanz nehmen das hin und wollen nicht dadurch auffallen, dass sie es nicht tun. Also, dass sie nicht bei diesen Aktionen dabei sind, die übrigens ja auch nicht nur geduldet, auch gefördert werden von der FIA.
Ein weiteres Thema abseits der Rennstrecke ist, dass am Freitag verkündet worden ist, dass es einen Führungswechsel in der Formel 1 geben wird. Der ehemalige Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali ersetzt den US-Amerikaner Chase Carey an der Spitze der Formula One Group, also dem Unternehmen, das für die kommerzielle Verwertung der Formel 1 zuständig ist. Was bedeutet das denn jetzt für den Sport?
Ja, das ist eine große, sehr interessante Frage. Domenicali ist ja kein Unbekannter. Domenicali kommt aus der Ferrari-Familie. Er war schon dabei, als Michael Schumacher die große Karriere machte. Er ist im Grunde ja seit über 30 Jahren ein Mitglied, zumindest auch in den letzten Jahren ein gefühltes Mitglied der Scuderia gewesen und damit der Formel 1. Es kehrt also jemand zurück an die Spitze des Formel-1-Managements, der den Sport aus dem FF kennt. Und das war bei Chase Carey, der ein reiner Geschäftsmann ist, nicht der Fall. Und ich meine, das hat man auch dann in diesen ersten 3 oder letzten 3 Jahren von Chase Carey seit der Ablösung von Ecclestone sehen können, dass viele Entscheidungen getroffen worden sind, die so den merkantilen Aspekt im Hintergrund hatten, bis hin zu der Frage, ob man zum Beispiel die Startaufstellung umkehrt, also ob man sozusagen den Besten, der die Fahrerwertung anführt, ob man den nach hinten stellt, damit es mehr Spannung gibt. Das wird dann diskutiert und das wird häufig eingebracht von den Leuten, die sozusagen merkantil denken, die sozusagen den Kommerz im Hinterkopf haben. Und die Puristen, zu denen ich in diesem Fall auch Dominicali zähle, die würden nicht auf eine solche Idee kommen. Dass man sich da bewegen muss, ist klar. Aber ich vermute, dass die Formel 1 da wieder, aus meiner Sicht, wieder ein bisschen mehr in Richtung Sport geht. Dann ist allerdings noch interessant zu sehen, ob Dominicali, der ja ein Ferrari-Mann ist, ob er sich davon wird lösen können. Insgesamt ist es ja interessant, Jean Todt ist der Präsident der FIA, ein ehemaliger Ferrari-Rennleiter. Ross Brawn ist der technische Direktor der Formel 1 Managements und jetzt Dominicali. Das sind drei, die zusammen die Schumacher-Ära begleitet haben. Die führen jetzt die Formel 1. Insgesamt erhoffe ich mir zumindest davon, dass es mehr in die Richtung Sportlichkeit geht, also wieder einen Tick zurück.
Hofft Anno Hecker, FAZ Motorsport-Experte. Fast 60.000 Fans, begeisterte Sportlerinnen und Sportler. Die Tischtennis-WM 2017 in Düsseldorf ist ein großer Erfolg gewesen. Ein Erfolg, den der Deutsche Tischtennisbund gerne wiederholen möchte. Deswegen bewirbt sich der DTDB mit Düsseldorf erneut um die WM in 3 Jahren mit Unterstützung aus den höchsten politischen Kreisen.
Es wäre eine Freude und Ehre für Deutschland, 2023 wieder Gastgeber für die Tischtennis-Welt zu sein. Deshalb sage ich schon jetzt herzlich willkommen.
Ob der Wunsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Erfüllung geht, das entscheidet sich morgen. Dann verkündet der Weltverband ITTF das Ergebnis der Abstimmung. Die Delegierten haben die Wahl zwischen Düsseldorf und der südafrikanischen Stadt Durban. Und über diese Bewerbung habe ich mit dem Generalsekretär des DTTB, Matthias Vertheuen, gesprochen. Und meine erste Frage war, Düsseldorf ist als Heimat von Timo Boll und Borussia Düsseldorf das Herz des deutschen Tischtennis. Warum hat man dieses Mal nicht einen anderen Standort durch eine Bewerbung gefördert?
Ja, also Düsseldorf ist hervorragend ausgebaut. Das ist aber durchaus auch mit ein Grund, warum wir uns jetzt nochmal hier für Düsseldorf auch entschieden haben. Wir haben das Gefühl, wir wollen das tolle Ergebnis von 2017, also es war eine Riesenweltmeisterschaft für uns, das wollen wir gerne nochmal toppen.
Was bringt denn so eine WM jetzt nicht den deutschen Nationalspielerinnen und Nationalspielern? Für die ist das natürlich ein Highlight, aber was bringt so eine WM dem Tischtennisspieler, der Spielerin im Amateurbereich?
Ja, das bringt jedem etwas, der im System beteiligt ist. Erstmal erreichen wir natürlich durch eine Weltmeisterschaft, überhaupt durch Großereignisse, eine deutlich höhere Medienaufmerksamkeit, als wir sie sonst haben. Das bedeutet dann, wenn jemand Tischtennisspieler ist, der wird dann auch mal darauf angesprochen. Ja, hier, ich habe gestern die WM im Fernsehen gesehen oder im Streaming geschaut. Du spielst ja auch Tischtennis. Also das ist durchaus auch ein bisschen was dann für das Selbstwertgefühl, aber es ist auch ein hoher Motivationsfaktor, weil eben auch unsere eigene Szene ja viel mehr Tischtennis sieht, viel mehr Tischtennis erlebt. Wir rücken mehr in den Fokus, mehr in den Mittelpunkt. Das bringt ein ganz gehöriges Maß an Motivation für diejenigen, die spielen. Ist für uns als Verband im Übrigen auch die Chance, damit auch Richtung Mitgliederentwicklung einzuwirken, also die Leute ja bei unserem Sport zu halten, möglicherweise auch neue Leute zu gewinnen. Und wir versuchen eben mit diesen Großereignissen Tischtennis ins Bewusstsein der ja, deutschen Bevölkerung und natürlich dann auch der Weltbevölkerung zu bringen.
Was ist denn Ihrer Meinung nach der stärkste Trumpf der deutschen Bewerbung im Vergleich zum Kontrahenten Durban?
Unser stärkster Trumpf ist tatsächlich das Thema Zuschauer. Es ist das Thema Emotion. Wir werden eine volle Halle haben. 2017 in Düsseldorf haben wir in der Messe gespielt. Jetzt haben wir ein ganz anderes Konzept. Wir gehen in den ISS-Dome. Das ist eine Eventhalle. Die Zuschauer sind ganz nah dran, eine steile Tribüne. Wir wollen unseren eigenen Rekord, 58.000 Zuschauer waren das 2017, den wollen wir brechen. Also wir wollen über 60.000 Zuschauer in der Halle haben. Und das ist sicher was, was Durban in Südafrika nicht leisten wird. Die haben bisher noch keine ja, Veranstaltungen von diesen Dimensionen im Tischtennis gehabt. Das heißt, Tischtennis muss sich da erst von Grund auf entwickeln. Und da sind wir natürlich in Deutschland schon viel, viel weiter.
Aber wäre es deswegen gerade nicht auch mal gut, eine WM eben nach Afrika zu geben, wo sie sehr lange nicht stattgefunden hat, um da eben auch Entwicklungsarbeit über den Weg zu leisten?
Grundsätzlich ja, das ist so. Aber auch wenn wir Veranstaltungen in Deutschland machen, spielt das Thema Sportentwicklung bei uns ja auch immer eine riesengroße Rolle. Jetzt einmal für uns national, hatte ich eben noch nicht erwähnt. Wir machen beispielsweise Tage der Schulen. Bei der 2017er WM haben wir da 3.000 Kinder an einem Tag in die Halle geholt und haben denen gezeigt, wie toll der Tischtennissport ist. Wir führen aber auch Maßnahmen durch im Bereich der internationalen Sportentwicklung. 2017, ja, war das Jahr der Flüchtlinge. Wir hatten also auch einen Aktionstag dann beispielsweise für Flüchtlinge gemacht. Wir führen regelmäßig Sportentwicklungsmaßnahmen auch in Afrika durch, im Übrigen in Kooperation auch mit dem Auswärtigen Amt. Also man hat dann auch was davon, wenn das Großereignis in Deutschland stattfindet, also auch durchaus als Afrikaner. Aber unsere Meinung ist, man müsste mit Südafrika erstmal auf etwas kleinerer Ebene anfangen. Die Tischtennis-WM ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Unser Weltverband ist ja auch der nach Mitgliedsländern größte in der Welt mit 226 Verbänden, die Mitglied sind. Und man müsste das eigentlich ein bisschen von unten aufbauen und nicht direkt mit dem Top-Ereignis der Sportart dann beginnen. Hm.
Jetzt habe ich mir das ganze Bewerbungsvideo von Düsseldorf und auch die Bewerbungshomepage angeguckt. Und das Wort Nachhaltigkeit wird nur einmal auf der Homepage erwähnt, aber da auch nur im Zusammenhang mit sportlicher Nachhaltigkeit. Darüber haben wir ja gerade eben schon ein bisschen gesprochen. Aber warum findet sich in Zeiten von steigenden Temperaturen und Klimastreiks nicht ein Wort zu einem Nachhaltigkeitskonzept?
Das ist in der Tat so, dass wir Gedanken in diese Richtung haben. Wir sind aber jetzt ja noch in der Bewerbungsphase. Also da wird auf jeden Fall unsererseits auch noch was kommen. Also wir haben schon Überlegungen auch angestellt, wie kann man Hallensportveranstaltungen, wie kann man das insgesamt umweltfreundlicher gestalten. Also das ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Aber wie eben gesagt, wir sind jetzt gerade in der Bewerbungsphase, etwas verzögert im Übrigen ja mit der Entscheidung, weil ja eigentlich schon im Frühjahr abgestimmt werden sollte. Aber die WM in Busan, wo die Entscheidung hätte fallen sollen, ist ja bekanntermaßen verschoben. Aber wir haben jetzt dann noch 2,5 Jahre Zeit, sofern wir den Zuschlag erhalten. Und dann werden wir auch in diese Richtung was tun.
Aber gehört sowas nicht eigentlich an den Anfang von einer Bewerbung und nicht erst sozusagen in den Mittelteil?
Also wir, wie gesagt, machen uns Gedanken zu dieser Thematik. Aber unsere erste Aufgabe war jetzt überhaupt mal, wie können wir das Rennen für uns entscheiden? Wie können wir mit Düsseldorf den Zuschlag erhalten?
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um eine solche Sportveranstaltung nachhaltig zu gestalten?
Ja, das fängt ja erstmal hallentechnisch an. Da sind natürlich nicht wir für verantwortlich, sondern der jeweilige Hallenbetreiber, dass man da eben die besten, sagen wir, Energiestandards dann hat. Aber für uns jetzt als dann der Veranstalter ein Konzept, wie kommen die Leute zur Halle? Muss jetzt da jeder mit dem eigenen Auto hinfahren oder gibt es eben bessere Möglichkeiten, also ÖPNV oder diejenigen, die weiter anreisen. Wir haben im Übrigen das ja auch untersucht. In 2017 hatten wir einen Kerneinzugsbereich von 200 Kilometer rund um Düsseldorf herum. Also da ist auch durchaus das Thema Bahnanreise eines. Es geht dann weiter, Getränkeausgaben, in welcher Form erfolgt das? Kann man auf Plastikgeschirr etc. verzichten? Also in solche Richtungen wird das gehen.
Jetzt hat der Rat Umwelt und Sport des Umweltministeriums aber auch im Positionspapier, was jetzt gerade rausgebracht wurde, geschrieben, dass der DÖSB und seine Spitzenverbände, also auch Sie, sich innerhalb der Strukturen auch gegenüber den internationalen Sportverbänden für Nachhaltigkeit als wichtiges Vergabekriterium bei Sportereignissen einsetzen wollen. Das ist ja anscheinend dann aber nicht passiert, wenn das jetzt erst nachgelagert passieren soll.
Ja, ich hatte versucht, ja Ihnen zu beschreiben, was wir jetzt zunächst mal machen, dass wir auch eine Wirkung erzielen. Ich glaube, so weit ist man dann möglicherweise noch nicht, dass wenn man jetzt sagt, also wir machen die nachhaltigste WM aller Zeiten, dass das konkret jetzt sich in Stimmen auswirken wird. Aber wie schon gesagt jetzt, wir werden da was tun in dem Bereich.
Also mit Klimaschutz kann man kein Sportereignis gewinnen?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Sie müssen aber natürlich auch sehen, von welchen oder von welcher Sportart wir jetzt dann sprechen und wie groß wir dann sind. Also 60.000, das ist für Zuschauer jetzt, das ist für Tischtennis, ist das unheimlich viel. Das ist dann aber am Ende auch nur so viel wie ein Fußballspiel, ne?
Aber es kommt ja trotzdem aus aller Welt dann auch Menschen nach Düsseldorf geflogen. Auch da müsste man ja eventuell gucken, wie man das kompensiert. Auch das hätte man ja schon in ein Bewerbungskonzept aufnehmen können.
Ja, wie gesagt, also wir gehen daran.
verspricht Matthias Fatheuer, Generalsekretär des Deutschen Tischtennisbundes. Über viele Jahrzehnte ist Hongkong eine britische Kolonie, bis 1997 China die Herrschaft übernimmt, aber unter dem Leitspruch ein Land, zwei Systeme. Aber der Einfluss Chinas ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Und da drängt sich die Frage auf, kann eine Region wie Hongkong trotzdem so etwas wie eine Sportidentität entwickeln, wenn es eigentlich nie selbstständig ist? Ronny Blaschke ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Für das britische Imperium wird Hongkong ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Stützpunkt für Militär- und Warenaustausch. Unter Zwang holen die Kolonisatoren hunderttausende Arbeiter aus dem Kaiserreich China an die südliche Küste. Die Gesellschaft ist getrennt zwischen Besatzern und Besetzten, doch etliche Hongkong-Chinesen begeistern sich bald für den britischen Import Fußball. Sie spielen in Parks oder auf Straßen.
These Chinese youngsters adopted many Western games with enthusiasm, especially football.
Über Jahrzehnte bleiben den chinesischen Arbeitern in Hongkong die britischen Sportclubs verschlossen. 1911 gründen sie dann ihren ersten eigenen Fußballverein, South China. Es ist eine Zeit des Umbruchs. An die Stelle des Kaiserreichs tritt die Republik China mit neuen Orten chinesischer Identität, erzählt der Sportsoziologe Tobias Zuser, der in Hongkong forscht.
Das Interessante ist dann, wenn man sich die Geschichte von South China dann weiter ansieht, ist, dass South China sehr rasch einen sehr guten Ruf bekommen hat und dann zum eigentlichen Nationalteam von der Republik China aufgestiegen ist. Ja, die Republik China hatte dann South China gebeten, dass sie bei regionalen Bewerben dann vertritt. Aber man muss halt auch verstehen, dass halt damals gab es noch kein Verständnis von einer Hongkonger Identität.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vertritt South China, eine Hongkonger Auswahl, den Fußball der chinesischen Nation. Das ändert sich nach dem Bürgerkrieg in den 50er Jahren.
Hongkong, last remaining western outpost in China, is threatened.
Nun beanspruchen zwei Regime die Führung Chinas. Die Volksrepublik auf dem Festland und die Republik in Taiwan. Viele Spieler aus Hongkong lehnen den Kommunismus ab und schließen sich dem Nationalteam Taiwans an. Andere bauen eigene Strukturen auf. Hongkong ist kein unabhängiger Staat. Dennoch formiert sich 1954 eine eigene Nationalmannschaft, berichtet Tobias Zuser.
Die ganze Sache hat aber eher gestartet in den 1950er Jahren als so eine Bewegung von dem Internationalen Olympischen Komitee, das damals angefangen hat, zum einen die Kolonialherrschaft in Asien zu kritisieren und mehr oder weniger dazu motiviert und aufgerufen hat, dass Kolonien auch eine eigene Mitgliedschaft bekommen können.
Week-long street demonstrations swept up by pro-communist mobs take British.
Ab Mitte der 1960er Jahre initiieren Kommunisten in Hongkong Aufstände gegen das Kolonialregime. Viele Einwohner, die vor der Kulturrevolution aus China geflohen waren, bevorzugen aber die Stabilität des britischen Systems, die relative politische Freizügigkeit. 1984 verabreden Peking und London die Rückgabe Hongkongs an China für 1997. Danach, so der Plan, soll die Stadt für 50 Jahre die freie Marktwirtschaft beibehalten. Ein Land, zwei Systeme. 6 Monate nach dieser Vereinbarung treffen die Fußballnationalteams der Volksrepublik und Hongkongs in Peking aufeinander.
Und die Korrespondenten, die uns dieses Band überspielt haben, die nannten es schlichtweg Kung Fu.
Mit einem Sieg können die Chinesen die Qualifikation für die WM 1986 fast sicherstellen. Es wäre ihre erste. Doch sie verlieren 1-2 und scheitern.
Also so rund um das Arbeiterstadion befindet sich ja auch dann das Botschaftsviertel in sehr unmittelbarer Nähe. Und damals sind dann quasi die Fans in diese Botschaftsviertel gezogen und haben dort angefangen, dann Sachen zu demolieren und Autos anzuzünden. Quasi eine große Hinterfragung der Legitimität dieses Spiels, warum man eben gegen eine ablaufende Kolonie daran gehindert wird, an der Weltmeisterschaft spielen zu können.
Laut Pekinger Staatsmedien werden 127 chinesische Fans festgenommen. Eine Zeitung in Hongkong zitiert Randalierer mit den Worten:
Wir holen uns Hongkong bald zurück. Ihr werdet uns nicht mehr länger dominieren.
Für Politiker und Verbände ist das eine Warnung. Für gut 2 Jahrzehnte sind im Sport Spannungen selten sichtbar. Studien zeigen, viele Menschen in Hongkong halten wenig von der kommunistischen Partei in Peking, aber sie identifizieren sich mit der Geschichte Chinas, mit der Kultur, auch mit dem Sport. Zum Beispiel mit dem chinesischen Fußballnationalteam bei der WM 2002 oder mit Olympia 2008 in Peking, als Hongkong die Reitwettbewerbe austrägt. Das ändert sich 2014. Zehntausende Menschen demonstrieren in Hongkong gegen die politische Einmischung aus Peking. Auch beim Fußball spannen Zuschauer Regenschirme auf, das Symbol der Proteste. Es beginnt eine Zeit der Provokationen, sagt der Journalist Jonathan White von der South China Morning Post, der größten englischsprachigen Zeitung in Hongkong.
Seit Jahren laufen einige Nationalspieler für Hongkong auf, die nicht in Hongkong oder China geboren wurden. Sie stammen aus Brasilien, Ghana oder Nigeria. Sie haben in Hongkong gelebt und dann die Nationalität angenommen. Der chinesische Fußballverband hat 2015 ein Poster mit dem Hongkonger Team veröffentlicht, darauf der Spruch: Dieses Team hat Spieler mit schwarzer Haut, gelber Haut und weißer Haut. Nehmt euch vor dieser Vielfalt in Acht.
Für viele Hongkonger ist das Rassismus. Sie möchten ihrem Frust in der Öffentlichkeit Luft machen und so steigen die Ticketanfragen für die Heimspiele ihres Nationalteams. In der Qualifikation für die WM 2018 treffen Hongkong und China zweimal aufeinander. Vor dem Rückspiel in Hongkong buhen Heimfans die chinesische Hymne aus. Die mitgereisten chinesischen Zuschauer schwenken rote Flaggen. Ähnliches in der asiatischen Champions League beim Spiel zwischen dem chinesischen Serienmeister Guangzhou Evergrande und dem Hongkonger Club Eastern. Chinesische Fans bezeichnen ihre Gegner als Hunde der britischen Kolonialherren. Der Hongkonger Soziologe Lee Chun-Wing erforscht seit Jahren das Politische im asiatischen Fußball.
Vor allem das Nationalteam ist für viele Menschen in Hongkong zu einer Ikone geworden. Bei den Heimspielen konnten sie ihre lokale Identität und ihre Abneigung gegen China ausleben. Viele Fans wurden in den 90er Jahren geboren oder noch später. Diese jüngere Generation will sich nicht mehr mit der chinesischen Kultur identifizieren, nicht mit Popsängern und auch nicht mit Sportlern.
If you love Hong Kong, you cannot love China.
Diese jüngere Generation prägt ab 2019 die größten Demonstrationen gegen Peking seit Jahrzehnten. Erst während der Corona-Pandemie kann der Staat die Zivilgesellschaft zurückdrängen. Neue Gesetze sollen ihren Einfluss künftig beschränken. Mit welchen Folgen für den Hongkonger Fußball? Wird das Nationalteam im chinesischen Verband aufgehen? Der Forscher Lee Chun-Wing.
If after the pandemic Hong Kong plays another international match, if fans boo it.
Wenn Hongkonger Fans auch nach der Pandemie die chinesische Hymne ausbuhen sollten, dann könnten sie festgenommen werden. Andererseits könnte diese Abneigung der kommunistischen Partei auch helfen. Ihr Nationalismus basiert auf einer Abgrenzung zu inneren und äußeren Feinden. Für China ist es ein Vorteil, dass Hongkong eigene Mitgliedschaften in internationalen Organisationen wie der FIFA hat. So hat Peking praktisch zwei Stimmen bei wichtigen Entscheidungen.
The NBA makes billions of dollars in the Chinese market and
Im Oktober 2019 solidarisiert sich der Basketballmanager Daryl Morey von den Houston Rockets mit den Demonstranten in Hongkong. Daraufhin brechen der chinesische Basketballverband und mehrere Sponsoren den Kontakt zur NBA vorübergehend ab. Seitdem äußern sich kaum noch westliche Sportler zu Hongkong. Ähnlich wie Fluglinien, Hotelketten oder Filmstudios, sie wollen den größten Markt der Welt nicht verlieren.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke, der neunte Teil in unserer Serie Weltspiele im Rahmen der Deutschlandfunk Denkfabrik. Die anderen Beiträge können Sie nochmal nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de/sport oder in der kostenlosen DLF Audiothek. Und inzwischen ist auch das Spiel zwischen Freiburg und Wolfsburg beendet. Günter Schroth mit dem Spielbericht.
Unterhaltsam war es, dieses Spiel. Spannend war es auch. Am Ende ging es 1:1 aus. Auch deswegen, weil Lukas Höhler aus einer Riesenchance bei einem schlechten Ball von Wechhorst in die eigene Abwehr der Wolfsburger alleine vom Torhüter stand. Dieser Torhüter, das war heute Pavao Pervan. Und er hat da die Nerven behalten in dieser Situation. Sonst wäre es anders ausgegangen. Riesenchance also in der Nachspielzeit für die Freiburger, die es dennoch nicht umdrehen konnten. Am Ende zuschauen mussten, wie das Tor von Nils Petersen, 12. Minute, nach Eckstoß von Grifo nicht ausreichte, weil auch in der ersten Hälfte Josip Brekalo per Freistoß, schöner Freistoß, ausgleichen konnte. Am Ende also ein 1:1 Unentschieden.
Und Freiburg damit mit 4 Punkten, Wolfsburg mit dem 2. Unentschieden. Und das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend noch.